Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Kämpferisch für die Demokratie bis ins hohe Alter. Die Bürgerrechtlerin, Journalistin und Romanautorin Ruth Weiß ist tot. Sie starb am 5. September im Alter von 101 Jahren in Dänemark, wo sie seit 2015 lebte. Geboren 1924 in Fürth als Ruth Löwenthal, flieht sie 1936 mit Eltern und Schwestern nach Johannesburg auf dem Schiff Dritte Klasse. Dem Naziregime und der Verfolgung entkommen, traf die Familie dort auf ein rassistisches System. Rassistisch und antisemitisch. Ruth lernt in Johannesburg später den Jahre älteren Buchhändler Hans Weiß kennen, arbeitet lange Jahre mit ihm zusammen, schreibt oft, was niemand weiß, seine Veröffentlichungen. Die Ehe kriselt, sie geht nach London und trennt sich 1963. Sie verliebt sich in einen Mann, der nicht frei ist und entscheidet sich, ein Kind zu bekommen und es alleine großzuziehen. Der Sohn wird 1965 geboren und sie fortan bei allen beruflichen Reisen und Aktivitäten begleiten. Ende der 60er Jahre wird ihr aufgrund ihres Anti-Apartheid-Engagements die südafrikanische Staatsbürgerschaft aberkannt. Sie wird zur Persona non grata. Ruth Weiß arbeitet als Journalistin und Ausbilderin für Wirtschaftsjournalisten. Unter anderem leitet sie von 1975 bis 1978 in Köln die Afrika-Redaktion der Deutschen Welle. Und Afrika lässt sie nicht los. Sie geht nach Simbabwe und lebt in Angola. 1992 zieht sie dann auf die Isle of Wight und schreibt ihre Autobiografie. Wege im harten Gras erscheint 1994. Es folgen Kinderbücher, Sachbücher über gesellschaftliche Themen und historische Romane über die Geschichte des Judentums. Im Jahr 2002 erscheint Meine Schwester Sarah, ein Roman über Antisemitismus und Rassismus. Neu aufgelegt im letzten Jahr von DTV-Reihe Hansa, war er in vielen Schulen in Deutschland Pflichtlektüre. Lesungen vor jungen Menschen waren Ruth Weiß ein Anliegen. Aus Anlass ihres 100. Geburtstags sprach ich mit Ruth Weiß im letzten Jahr. Hören Sie die Sendung aus dem Sommer 2024. Mein Name ist Ute Wegmann. Verehrte Ruth Weiß, ich habe Ihr bewegtes Leben mit etwa mindestens 15 Umzügen nur sehr verknappt wiedergegeben. Ein hochspannendes und vor allem kämpferisches Leben. In diesen Zeiten, während Sie sich gegen die Apartheid aussprachen, für die Demokratie in afrikanischen Staaten kämpften, später mit kleinem Kind alleine reisten, was gab Ihnen in all den Jahren die Kraft?
So wie ich das sehe, war es eben meine Überzeugung, dass die Unterdrückung, die Ungerechtigkeit, wie soll ich sagen, die Nichtachtung anderer Menschen nicht zu begreifen und nicht zu akzeptieren ist. Und wenn dem so ist und man in Ländern lebt, wie in dem Land, in dem ich geboren war, in Deutschland, und dann nach Südafrika versetzt werde, wo es um die Hautfarbe geht, nicht um die Religion. Da konnte man einfach nicht, obwohl ich noch ein Kind war, das zu vergleichen. Und dieses Vergleichen, das habe ich eigentlich nie verlernt.
Ihre Devise lauteten mutig dem Rassismus entgegentreten. Sie wollten ja eigentlich Jura studieren, haben sich dann aber mehr und mehr für Finanz- und Wirtschaftsjournalismus interessiert. Sie haben mit den Großen der Welt zusammengesessen, wie mit Nelson Mandela. Jetzt haben Sie schon gesagt, diese Gerechtigkeit, der Glaube auch an das Recht auf die Gleichheit der Menschen, das hat Sie bewegt, das war Ihre Triebfeder. War auch wichtig für Ihr Engagement, das Recht auf Information und Bildung einzufordern und der Schutz der Demokratie?
Ja, ich finde, Bildung und Ausbildung vor allem gibt Menschen die Möglichkeit, sich selbst zu definieren und etwas beizutragen zu dem Wohl der Gemeinschaft, in der man lebt. Und wenn das durch Gesetze oder durch Systeme verhindert wird, dann erzeugt das Unzufriedenheit und Unfrieden und unvermeidlich große Konflikte. Deswegen finde ich Ihre Frage völlig berechtigt.
Sie haben ja vorhin schon gesagt, Sie haben als Kind die Apartheid erlebt. Sie haben früh festgestellt, dass die vertriebenen Weißen in Südafrika dort von Verfolgten zu Profiteuren des Systems gegenüber den Schwarzen wurden, was natürlich nicht heißt, dass sie es ausnahmslos ausgenutzt haben. Sie selbst waren aber sehr früh sehr verbunden mit der schwarzen Bevölkerung. Wenn Sie jetzt zurückblicken, würden Sie sagen, Sie waren eine Zeit lang näher an den Problemen der schwarzen Mitbürger als an denen der Weißen?
Ja, wir wohnten nicht in einem Emigrationsviertel, weil mein Vater schon sehr früh nach Südafrika gekommen war und er dort Verwandte hatte. Wir wohnten in einem sogenannten armen weißen Viertel. Und ich sage jetzt einen Nebensatz, der vielleicht etwas erklärt. Der spätere sogenannte Architekt der Apartheid, ein Premierminister, der hat von Anfang an die Emigration der deutschen Juden und Juden überhaupt sich entgegengesetzt. Und er behauptete, dass diese Maßnahmen, die Juden nicht ins Land zu lassen, würden eine Beschützung der armen Weißen sein, denn deren Job würden sie abnehmen, was natürlich nicht der Fall war, sondern die Emigration der 6.500 Juden aus Deutschland haben Jobs verschafft, nicht Jobs weggenommen. Und deswegen nochmal zu Ihrer Frage mit der Ausbildung. Es ist außerordentlich wichtig, dass jungen Menschen die Chancen haben, eine gute Erziehung und Ausbildung zu bekommen.
Nochmal zurück zu Ihren Tätigkeiten. Sie kamen Mitte der 70er Jahre nach Köln, arbeiteten für die Deutsche Welle. Wie haben Sie Deutschland damals in Bezug auf die Vergangenheitsbewältigung erlebt?
Ja, das ist eine Frage, die habe ich damals mit meinem Sohn, der war inzwischen Teenager, habe ich das besprochen. Ich habe ihm gesagt, ich habe einen interessanten Job. Du hast nette Freunde, du spielst Fußball, aber ich bin hier unglücklich. Und versuchte ihm zu erklären, dass in diesen 70er Jahren es immer noch die alte Garde gab, dass Deutschland der damaligen Zeit sich mit der Nazizeit noch nicht auseinandergesetzt hat. Zwei kleine Beispiele. Einmal in einem Café setzt sich eine Dame neben mich an einem Tisch und während wir unseren Kaffee tranken, erzählte sie mir, wie wunderbar es damals in der Nazizeit war, weil sie eben annahm, ich gehörte zu derselben Generation. Und noch schlimmer war eine Suche nach einer Wohnung in Köln. Ich fand eine Wohnung mit einer Kollegin, die ebenfalls eine neue Wohnung suchte. Und diese Wohnung war groß und schien genau richtig. Ich unterhielt mich mit der Eigentümerin und sie erzählte mir, nachdem wir über den Vertrag gesprochen haben und ich gesagt habe, natürlich müssen Sie meine Kollegin kennenlernen, da sagte sie, naja, mein Vater hat das damals von den Juden übernommen. Die Wohnung, die Sie übernehmen wollen, die ist ja noch nicht renoviert. Da hat eine Frau mit ihrem schwer belasteten Sohn gelebt. Und es ist ja nur eine Frage gewesen, wann sie abgeholt wurden. Da hat mein Vater sie dort gelassen. Das hat mich so schockiert, dass ich das damals meinem Sohn versucht habe zu erklären, was eigentlich unerklärlich war. Aber das hat mich bewogen, diesen Job, gut bezahlten Job, interessanten Job, gute Freunde aufzugeben.
Trotz dieser Erlebnisse, die natürlich auch erschütternd sind, dass das nach der 68er Studentenrevolte immer noch so kommuniziert wurde. Sie sprechen sehr gut Deutsch und Sie schreiben auch in Deutsch. Wie wichtig war Ihnen denn der Erhalt der deutschen Sprache und auch das Schreiben in deutscher Sprache?
Ich muss gut lektoriert werden. Am Anfang, als ich anfing zu schreiben, habe ich nur auf Englisch geschrieben. Auch für die Frankfurter Rundschau, wenn mein Partner aus irgendeinem Grund nicht schreiben konnte oder es um Wirtschaft ging, was sowieso mein Thema war. Da hat dann der Redakteur mich gebeten, Englisch zu schreiben. Also ich habe besser Deutsch natürlich, während ich bei der Deutschen Welle war, gelernt. Und auch dadurch, dass ich mehr Deutschbücher gelesen habe. Der Unterschied zwischen den 70er Jahren und den späteren Jahren, als ich zurückging nach Deutschland, das war der Generationswechsel. Das war der Historikerstreit der 80er Jahre. Es hat sehr, sehr viel geändert, was eben in den 70er Jahren und vor allem in den 50er Jahren, als wir, mein Mann und ich, zum ersten Mal nach Deutschland zurückgegangen sind, da wollte man das nur alles vergessen, den Strich darunter ziehen. Und das war eben später nicht mehr der Fall.
Jetzt haben Sie mir schon ein Stichwort gegeben. Nicht schweigen, die Menschen vergessen schnell, das sind Ihre Worte. Das Nichtschweigen ist natürlich auch die Voraussetzung für Ihre beruflichen Tätigkeiten. Sie schreiben in Ihrer Autobiografie, dass es ein großer Reiz für Sie war, ganz nah immer am Geschehen zu sein. Der Schreibtisch war nichts für Sie. Sie wollten, hier zitiere ich Sie nochmal, Politik durch Tageserlebnisse lernen. Und weiter liest man, auch das Ihre Worte, ich fragte mich, warum man mir so viel erzählte und ich mit einfachen Fragen so viel erreichte. Hatten Sie eine Strategie als Journalistin?
Es war keine Strategie, aber zu meiner Zeit war eine Frau in dem Job, den ich damals machte, nicht üblich. Und ich denke, für einen Mann ist es viel leichter, mit einer Frau zu sprechen, vor allem eine Frau, die nicht mehr ganz jung ist, der sie etwas erzählen können. Und wenn sie dann am Ende des Gesprächs sagen, aber das darfst du nicht schreiben, das ist noch zu früh. Sie wussten, dass ich bereit bin, das mitzumachen, wenn ich das für richtig hielt. Und die Geschichten in den Dörfern, ich hatte ja sehr oft meinen Sohn dabei. Die Tatsache, dass ich nicht nur eine Frau war in den Dörfern, sondern eine Frau mit Kind, auch wenn es nur eins war. Und das hat mir bei den Frauen Vertrauen eingebracht. Da musste ich nur über Haushalt und Sorgen mit Kindern reden, um ins Gespräch zu kommen. Es war keine Strategie, es hat sich so ergeben.
Sie haben mal formuliert, dass es für Sie selbst manchmal überraschend war, diese hohe Akzeptanz in der Männerwelt und in einem männerdefinierten Beruf ja auch. Aber bei aller Leidenschaft für den Beruf war es für Sie immer klar, Kind oder Karriere war für Sie keine Frage. Die Verbundenheit mit dem Kind stand immer über allem Erfolgsstreben. Sie haben ja hochdotierte, sichere Jobs auch dafür aufgegeben. Es ging also nie um diesen persönlichen Erfolg oder womöglich sogar um Macht?
Ja, für meinen Sohn war es wichtig, dass er so normal lebt wie möglich, was sehr schwierig war, weil ich eben mehrmals die Länder gewechselt habe, weil ich sehr oft verreist war und er mit anderen, mit Freunden zusammen war, ohne seine Mutter oder in einem Internat. Deswegen hatte ich nicht Schuldgefühl, aber die Verantwortung, dass er wie ein anderer Junge eben auch normal aufwächst. Und seine Bedürfnisse, die hatten Vorrang vor meiner Karriere.
Sprechen wir über den Roman, der in Deutschland in den Schulen eingesetzt wird. Ein wichtiger Roman, weil er nämlich die Jugend erreicht. Meine Schwester Sarah erschien zuerst 2002 und wurde jetzt aus Anlass ihres 100. Geburtstags von Reihe Hansa neu aufgelegt. Ein historischer Jugendroman, er spielt Ende der 1940er Jahre in Südafrika, wo eine Buchenfamilie beschließt, eine deutsche Kriegsweise zu adoptieren. Blond soll das Kind sein Und das ist das Mädchen Sarah, dessen Papiere verloren gingen. Als die Papiere gefunden werden, stellt sich heraus, dass sie Jüdin ist. Ab diesem Tag wird der zuvor liebevolle Vater, ein erklärter Nationalist und Mitglied der Apartheid-Regierung, sie ablehnen. Als junge Frau geht Sarah in den Widerstand gegen das Regime und bringt sich in große Gefahr. Sie schlägt einen Polizisten, lässt einen Schwarzen mit ihrem Pferd entkommen und muss sich vor Gericht verantworten. Wir haben hier Ruth Weiß in einer Person, nämlich dem Mädchen Sarah, die deutsche und die südafrikanische Geschichte gebündelt. Wie viel Ruth Weiß steckt in dieser Figur, Sarah?
Ich kann nur sagen, dass meine eigenen Erlebnisse natürlich in Sarah stecken. Aber ich muss auf etwas anderes hinweisen. In Köln lernte ich einen Südafrikaner kennen, den ich zuerst für einen afrikanischsprachigen, also einen Buren, hielt. Er war jüdischer Abstammung. Was er nicht wusste, und die Familie, in der er aufgenommen wurde, hatte das aber erfahren. Und er hatte eine außerordentlich schwierige Kindheit, eben weil der Vater ihn nicht mehr akzeptierte. Als ich zum ersten Mal diese Idee hatte, ich möchte ein Buch schreiben, da war es ganz klar, ich möchte ein Buch über diesen Mann schreiben. Aber das konnte ich gar nicht. Denn das, was er mir in Köln und dann später in Afrika erzählt hat, das war alles sehr vertraulich. Ich musste also mit ihm sprechen, um seine Geschichte zu schreiben. Ich konnte ihn nicht finden. Was ich nicht wusste, ist, dass er geheim lebte, weil er zu den Aktivisten inzwischen gehörte, nach Köln und nach seiner Zeit mit mir in Afrika. Und deswegen habe ich seine Geschichte zu dem eines Mädchens gemacht. Und als Mädchen konnte ich mich identifizieren und konnte die Geschichten dieser beiden Ideologien, der Nazi-Ideologie und der Apartheid, ohne Schwierigkeit verbinden. Ich habe noch nie vorher oder nachher so schnell einen Roman geschrieben. Es war irgendwie eine Erlösung für mich, diese beiden Ideologien zu beschreiben.
Was Sie jetzt beschrieben haben, diese Ablehnung, die dieser Mann erfahren hat und die Sie hier in der Figur Sarah bündeln, das ist sehr, sehr berührend zu lesen. Was aber dann in Folge auch sehr eindrücklich ist, das ist diese kämpferische Haltung und überhaupt die ganze Haltung dieser Figur Sarah. Es gibt eine eindrückliche Szene, als Sarah sich für die vorhin genannte Tat vor Gericht verantworten muss. Und da spricht sie über das Unrecht, das den Juden in Europa widerfahren ist. Und sie endet oder beendet ihre Rede mit folgenden Worten. Ich zitiere aus ihrem Buch. Sie wurden zu Gefangenen im eigenen Land, ihre Menschenrechte und ihre Menschenwürde wurden in den Staub getreten, bis sie in Konzentrationslager deportiert wurden und in die Gaskammer kamen. Wissen Sie, Euer Ehren, ich bitte Sie um Verzeihung, wie Sie es gewünscht haben, doch ich möchte sagen, dass einige dieser Anklagen mir vorkamen, als ob es sich um meine neue Heimat handelte. Keiner kann Unrecht ungeschehen machen, man kann nur versuchen, neues Unrecht zu verhindern. Schwarze haben nicht dieselben Bürgerrechte wie Weiße. So endet dieses Plädoyer. Angesprochen ist das Passgesetz, die Misshandlung der Schwarzen auf den Farmen und so weiter. Sie haben ja eine sehr, sehr starke, ganz tolle Frauenfigur hier geschaffen.
Ja, was ich da schrieb, was Sarah als Teenager dem Apartheid-Magistrat sagte, das gilt für alle Systeme, in denen Menschen unterdrückt und ungerecht behandelt werden. Man braucht nur an die jetzige Zeit zu denken, in der mehr Konflikte stattfinden seit dem Zweiten Weltkrieg. Das ist ganz furchtbar. Man kann unmöglich auf Seiten der Unterdrücker sein.
Sie haben ja eine interessante Erzählhaltung gewählt in diesem Buch, nämlich die Erzählhaltung des großen Bruders, der, also ein Stiefbruder ist das ja, der im hohen Alter seine Familiengeschichte erinnert. Warum haben Sie diese Perspektive gewählt und nicht Sarah erzählen lassen?
Als ich die Geschichte von meinem Freund, ich erwähne seinen Namen nicht, weil er mich damals gebeten hat, ihn nicht vorzustellen und seinen Namen nicht zu nennen. Seine Geschichte, fand ich, verbindet diese beiden Themen, von der Nadine Gordimer geschrieben hat, dass sie mein Leben beeinflusst haben. Nicht? Und sie erwähnte auch, dass diese Ideologie unserer Zeit der Kommunismus war, mit dem ich nichts zu tun hatte. Dieses Erlebnis als Kind, ich habe in einem schriftlichen Interview geschrieben, dass man selbst Kinder zu dem Erwachsensein zwingen kann, wenn man ihnen die Apartheid oder die Nazi-Ideologie aufdrängt. Und das war im Fall meiner Generation so. Wenn Sie die Literatur der damaligen Kinder und Teenager lesen, die natürlich sehr viel später erschienen sind, dann verstehen Sie das, dass man kein Kind mehr war. Und meine Schwester hat das einmal ausgesprochen. Sie hat gesagt, was Sie uns geraubt haben, war unsere Kindheit.
Wenn Sie jetzt nach Deutschland kommen, Sie feiern ja auch Ihren 100. Geburtstag in Deutschland, wenn Sie heute Deutschland besuchen als Zeitzeugin, wie empfinden Sie diese Reisen heute?
Heute finde ich sie wichtiger als früher, wegen dem Rechtsschwung, wegen der Fremdenfeindlichkeit, der Islamophobie und natürlich den wachsenden Antisemitismus durch den Nahen Osten-Konflikt. Soweit man das noch kann, ist es wichtig, über diese Zeiten zu sprechen und der Jugend zu sagen, ihr müsst urteilen, aber erst, nachdem ihr den Konflikt verstanden habt, von beiden Seiten, erst dann könnt ihr das eine ablehnen, das die Ungerechtigkeit stärkt, das die Diktatur unterstützt, das die Demokratie untergräbt. Und wenn ihr das akzeptiert, dann müsst ihr aktiv werden. Dann müsst ihr nicht wegschauen. Dann müsst ihr die Ohren und die Augen öffnen und Menschen unterstützen, die diese Unterstützung brauchen.
Eine letzte ganz kurze Frage, eine kurze Antwort, liebe Ruth Weiß. Sie sprechen in Ihrer Autobiografie von den Soll- und Haben-Posten in der Lebensbilanz. Was steht denn jetzt, so um den 100. Geburtstag herum, auf der Haben-Seite?
Die Tatsache, dass ich viel erleben konnte, einiges verstanden habe und dass ich so großartigen Menschen begegnet bin, die eben für die Menschlichkeit, für die Menschenrechte einstehen und die bereit sind, nicht ihr Leben dem Geld verdienen oder dem Reichtum oder der Karriere zu widmen, sondern eben anderen Menschen.
In Ihrem gerade erschienenen Buch »Erinnern heißt Handeln, mein Jahrhundertleben für Demokratie und Menschlichkeit« schreibt Ruth Weiß: Als Journalistin wollte ich die Ungerechtigkeit bekämpfen, Missstände aufdecken, Fakten für sich sprechen lassen. Und zwar so klar und deutlich, dass die Menschen, die meine Artikel lasen, ihre Schlüsse selbst ziehen konnten und im besten Fall selbst zum Handeln motiviert und ermutigt wurden. Ruth Weiß war eine Holocaust-Überlebende, eine Zeitzeugin, die bei allen, die sie kennenlernen durften, einen tiefen Eindruck hinterlassen hat. So bezeichnete ihre langjährige Freundin Nadine Gordimer sie als die menschlichste, wärmste und anteilnehmendste Frau, der sie jemals begegnete. Ruth Weiß lebte für die Menschenrechte, für die Menschlichkeit, für die Demokratie. Das war der Büchermarkt zum Tod der Journalistin und Autorin Ruth Weiß, eine Wiederholung aus dem Jahr 2024, nachzuhören in der Deutschlandfunk-Audiothek, im Anschluss Computer und Kommunikation. Mit den besten Wünschen fürs Wochenende, Ute Wegmann.